Es ist 10:30 und wir sind jetzt gerade in Odessa in der Ukraine angekommen. Und wenn ich sage «mir», dann meine ich damit die 67-jährige Shanna Petrova und mich, Sascha Britzko, Journalistin beim «Tagesanzeiger».
Heute bei «Apropos» – eine Heimreise zurück in den Krieg.
Das, was ihr jetzt hier hört, das ist der Luftalarm. Der ertönt etwa 2 bis 3 Mal pro Tag, so jeden Tag.
In Odessa an der Schwarzmeerküste geht mehrere Mal pro Tag der Luftalarm los. Es schlagen nach wie vor Raketen ein und niemand weiss so recht, wie lange es noch Wasser und Strom gibt. Wieso will man ausgerechnet dort hin zurück?
Wieso will ein Mensch so dringend wieder zurück in Krieg, in Bombenhagel? Ja, wieso will sie das? Und für das sind wir jetzt da.
Sascha Britzko, sie ist Redaktorin beim «Tagesanzeiger», hat eine Frau begleitet, die trotz dem Krieg wieder will, in ihre alte Heimat, in die Ukraine, zurückreisen. Die 67-jährige Shanna Petrova ist eine von 66'000 Personen aus der Ukraine, die dieses Jahr in die Schweiz geflüchtet sind. Und sie ist eine von 5'200 Personen, die jetzt zurück wollen. Sascha Britzko hat sie begleitet, wie sie zurück nach Odessa gereist ist. Und sie ist jetzt im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und von der Redaktion Tamedia. Hallo Sascha.
Hallo Mirja.
Sascha, vor ein paar Wochen stehst du zusammen mit der Shanna Petrova am Check-in am Flughafen Zürich. Wohin geht eure Reise?
Wir checken gerade ein und wollen losfliegen nach Wien. Von Wien gehen wir weiter auf Chisinau, Moldau, und von dort fahren wir 6 Stunden mit dem Zug über die ukrainische Grenze nach Odessa, der Shanna Petrova, ihre Heimatstadt.
Shanna Petrova ist ja ursprünglich in die Schweiz geflüchtet, anfangs von diesem Jahr. Jetzt geht sie zurück. Wie geht es ihr da dabei? Freut sie sich? Ist sie vielleicht auch ein bisschen nervös?
Ja, es ist lustig. Ich habe sie eben schon mal gesehen, bevor überhaupt das Ganze mit ihrer Reise zustande gekommen ist. Und dort ist sie sehr lethargisch mir übergekommen. Sie ist so müde die ganze Zeit und überhaupt nicht fit und hat nichts machen wollen. Und an dem Morgen, als ich sie gesehen habe, am Flughafen, war sie so kribbelig und hat sich hat eine riesige Vorfreude gehabt, obwohl sie das nicht hat wollen zugeben. Sie hat gesagt, nein, sie sei nicht aufgeregt. Es sei jetzt einfach, sie freut sich jetzt zum Heimgehen. Also, als sie dort an dem Flughafen gestanden ist, hat sich ihr ganzes Wesen wie ein bisschen verändert. Und ich weiss noch, sie ist zu mir gekommen und hat so einen riesen Koffer dabei gehabt und 2 noch Taschen. Und die hat sie in meinen Koffer rein tun. Ich habe ihr gesagt, sie darf das, weil meine war natürlich halb leer. Und sie hat sie noch 2 Taschen in meinen Koffer rein tun. Und dann hat sie mir erzählt, das sind eben alles Geschenke für die Leute dort.
Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck im Gepäcksfach über Ihnen oder unter dem Vordersitz, wenn Sie in der ersten Sitzreihe.
Also, sie geht mit vollem Gepäck.
Verstauen Sie Ihr Gepäck nur in den Gepäcksfächern, falls Sie Handgepäck aus dem
Ihr sitzt dann in dem Flugzeug. Vor 7 Monaten im Februar ist ja Shanna Petrova der umgekehrte Weg gekommen. Sie ist aus der Ukraine, also aus Odessa, in die Schweiz geflüchtet. Wie ist es ihr da in der Schweiz ergangen?
Also, sie sagt mir immer, dass sie unglaublich froh ist, dass sie das hat machen konnte und dass die Schweiz unglaublich nett zu ihr war und sie hat ein super Leben hier gehabt und das hat sie wirklich auch gehabt. Sie hat in der Region Bülach in einer wunderschönen Villa gelebt, wo ihre Tochter zusammen mit ihrem Mann lebt, wo ihre Tochter ist länger in der Schweiz und ihre Tochter leitet auch so einen Hilfsfonds für ukrainische Flüchtlinge hier in der Schweiz. Also sie hat eigentlich die perfekte Bedingungen gehabt, um sich da einzuleben. Und doch, irgendetwas hat immer gefehlt.
Ihre eigenen Koffer, hat sie die dann jetzt schon definitiv gepackt?
Nein, das ist es eben. Sie hat eigentlich wollen. Sie hat wirklich wollen, jetzt gehen und auch bleiben. Aber ihre Tochter hat natürlich das nicht wollen, weil sie dort rausgeholt hat und sie findet, hey, du kannst doch nicht einfach jetzt wieder zurück in den Krieg, wenn du da bleiben kannst. Und dann haben sie einen Deal gemacht, dass sie jetzt zurückreisen darf für 10 Tage. Im Ganzen darf man 14 Tage ausreisen, wenn man nicht den Schutzstatus verlieren will. Und nach diesen 10 Tagen muss sie aber wieder zurückkommen, quasi zum schauen, ob das Leben in Odessa überhaupt noch möglich ist. Dann hat sie aber ihre Tochter wieder versprochen, zum zurückkommen und da überwintern. Und dann Anfangsjahr im Januar oder Februar dann endgültig heimzugehen.
Also quasi ein Deal zwischen der Tochter und dem Mann.
Genau. Die Tochter hofft natürlich, dass sie sie noch irgendwie dann davon überzeugen kann, um länger zu bleiben. Und die Mutter hingegen hofft, dass sie möglichst bald wieder gehen kann.
Was ja interessant ist, ist, dass Gianna Petrova nicht die Einzige ist, die das macht. Wie viele Personen gehen aktuell zurück in die Ukraine?
Also insgesamt sind, das war etwa Anfang November der Stand, 66'000 geflüchtet in die Schweiz und haben den Schutzstatus S bekommen. Und von diesen 66'000 haben aber wieder 5'200 den Status abgegeben. Und eben, es heisst nicht, dass alle 5'200 quasi wieder zurückgegangen sind. Es kann auch sein, dass sie auf Deutschland gegangen sind oder was auch immer. Oder die haben sich einfach hier abgemeldet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass wenn du da mal den Schutzstatus gehabt hast und dann dich abmeldest, gehst du einfach wieder zurück.
Gianna Petrova ist eine von denen, wo du mit ihr im Flugzeug sitzt. Kannst du dir schon erklären, wieso sie zurück will?
Ja und nein. Also für sie ist es ganz logisch, dass sie das mitmachen. Und sie sagt mir, ja, ich will einfach zurück. Das ist ja klar. Aber ich verstehe es noch nicht so ganz, weil ich auch selber nie vor Ort war. Beziehungsweise schon lange nicht mehr vor Ort war. Mhm. Und dort weiss ich noch nicht so genau, was sie meint und probiere, wie so ein bisschen ihre Lebensgeschichte zu erfahren, um ein bisschen zu spüren, von wo kommt sie und wieso will sie wieder dorthin.
Was erfährst du über ihre Lebensgeschichte?
Gianna Petrova hat eine lange Geschichte als eine gute und treue Sozialistin hinter sich. Also sie ist geboren in der Sowjetunion, aufgewachsen und sozialisiert worden dort und sie hat die Sowjetunion geliebt. Also das ist, sie hat mir gesagt, das war die beste Zeit von ihrer Jugend gewesen. Und wenn sie daran zurückdenkt, dann vermisst sie die Zeit sehr. Aber sie weiss auch, dass man das wie nicht zurückholen kann. Also du kannst nicht einfach alles nochmal gleich machen und dann kommt auch das gleiche Gefühl zurück. Das geht einfach nicht. Und das ist ihr bewusst. Aber sie sagt trotzdem, es war die beste Zeit gewesen, weil sie sich sicher gefühlt hat. Es hat Struktur gegeben, es hat nicht irgendwie dies und meins gegeben, es hat nicht das Volk gegeben, so das Russische und das Ukrainische, wo jetzt genannt kriegen, sondern es hat einfach ein Volk gegeben und es hat klare Regeln gegeben. Und das hat sie sehr, sehr gern gehabt.
Mhm. Also ist es vor allem eine Nostalgie, die sie jetzt auch zurückbringt?
Ja, nein, es ist eben nicht nur Nostalgie. Das Ding ist, dass sie ja ein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht hat. Sie hat an verschiedensten Orten gelebt. Sie ist dort so verwurzelt. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man nicht mit ihr unterwegs ist. Also, wenn man mit ihr durch die Stadt läuft, weiss sie von jeder Straße noch den alten sowjetischen Namen. Die nennt sie manchmal auch noch bei dem. Zum Beispiel Karl-Marx-Straße, die heisst nicht mehr so. Aber dort hat sie gewohnt und so heisst die halt. Und am Markt weiss sie ganz genau, welche die besten Stände sind. In der ganzen Stadt weiss sie, wo die besten Läden sind. Also die braucht nichts, um sich dort auszukennen. Und das ist natürlich, wenn du so eine Vergangenheit hast mit einer Stadt, wie sie jetzt das mit Odessa hat, fällt es dir unglaublich schwer, um dich irgendwo Neues wieder zurechtzufinden. Vor allem halt ab einem gewissen Alter, wo du das auch gar nicht mehr willst.
Mhm. Und hat sie eine Vorstellung oder einen Plan, wie das Leben jetzt aussehen soll, wieder zurück in Odessa?
Ja, also sie weiss natürlich, oder sie ahnt, dass es nicht ganz so gleich wird sie wie dort, wo sie gegangen ist. Sie ist ja vor 7 Monaten gegangen. Ihre Erinnerungen sind auf dem Stand von Anfangskrieg, oder? Und dort war noch mehr oder weniger alles gleich gewesen. Und jetzt hat sie sich aber schon einen Plan zurechtgelegt, quasi wenn der Strom ausfallen, wenn es kein Gas geben würde, was würde sie machen? Sie würde ihren alten Wintermantel umnähen, sie würde ihre Winterstiefel anlegen, damit es nicht zu kalt in der Wohnung ist. Wenn es kein Gas mehr hat, dann würde sie von außen ein Feuer machen und dort drauf Suppe kochen, wie so in den alten Pionierszeiten. Also sie ist so eine Person, die wirklich für alles immer einen konkreten Plan hat und der verfolgt sie mit einer akribischen Genauigkeit. Und sie hat mir dann gesagt, sie ist nicht stur, sie ist einfach hartnäckig. Und wenn sie sich umentscheidet, dann muss das mit ihrem Wert vereinbar sein.
Aber ein bisschen stur ist sie vielleicht schon.
Ja, das kann sie auch nicht zugeben.
Und
Wir kommen nach dieser langen Fahrt in Odessa an. Ab diesem Punkt dokumentierst du deine ganze Reise auch mit Videotagebüchern.
Es ist 10:30 und wir sind jetzt gerade in Odessa in der Ukraine angekommen. Wir sind etwa 12 Stunden lang jetzt hier angefahren, aus einem ganz einfachen Grund, und zwar weil Gianna Petrova Heimweh hat. Sie kann nicht und will nicht in der Schweiz bleiben. Und ich werde Gianna Petrova während einer Woche jetzt hier in Odessa begleiten, um herauszufinden, wieso die Stadt sie so gefesselt hat, wieso sie so fest Heimweh nach dieser Stadt hat, dass sie anfängt zu zittern, wieso sie da auch nicht zurück will, obwohl da jeden Tag dreimal der Luftalarm losgeht. Ich werde ihre Welt eintauchen.
Um herauszufinden, wieso Gianna Petrova will zurück und ob sie dann auch bleibt, hast du sie eben begleitet, die 10 Tage lang. Ihr kommt an in Odessa. Gibt es ihr ein altes Leben sozusagen oder ihre alte Umgebung, die du eben beschrieben hast, die sie so gut kennt noch?
Ja und nein. Das Interessante ist, dass Gianna Petrova heimkommt und für sie, aus ihrem Blickwinkel, hat sich nichts verändert. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel ihre Wohnung natürlich, fühlt sich nicht mehr so heimisch an wie auch schon. Das WC geht kaputt, weil es 7 Monate lang nicht gebraucht worden ist. Alle ihre bekannten Stände, die sie am Markt hat, gibt es nicht mehr, weil die meisten Leute von denen ins Ausland geflüchtet sind. Ihre geliebte Fleischerin, mit der sie immer so gelacht hat, die immer die aufgestellte, fröhliche Person war, ist am Brüllen, wo sie sie sieht, weil ihren Sohn seit 3 Monaten an der Front kämpft. Es gibt so Nuancen, die sich durchaus verändert haben, aber die will sie nicht wahrhaben. Und gleichzeitig findet sie sich aber auch nicht mehr so gut zurecht dort. Also sie verläuft sich ab und zu in der Stadt, weiß nicht genau, wodurch, aber gleichzeitig kann sie sich mega schnell auch wieder anpassen. Also das Interessante ist, ich habe sie dann gefragt, ja, wie will sie denn dort auch nicht zurückkommen, wenn sie gar nicht mehr hat, wo früher noch war. Keine Stände mehr, keine Freunde mehr. Und dann sagt sie, ja, sie findet einfach neue Stände. Das geht dann schon. Mhm. Also irgendwie durchkommen, überleben, das ist das, was sie immer gemacht hat und das wird sie auch weiterhin machen.
Mhm. Während Gianna Petrova sich wieder in ihrem alten Leben eingefunden, bist ja du auch in Odessa unterwegs und machst dir dort das Bild von dieser Stadt. Wie erlebst du die Stimmung in Odessa?
Es war recht surreal für mich, muss ich schon sagen. Odessa ist recht europäisch aufgebaut auch. Also, es hat super schöne Restaurants, es hat eigentlich einen schönen Strand, wo man kann Ferien machen. Es hat die berühmte Potemkische Treppe dort, die man so in den alten Filmen sieht. Und die Leute leben eigentlich auch ihr normales Leben weiter. Also sie gehen am Wochenende ins Resti. Dort kommst du irgendwie, ohne Reservierung kommst du dort nicht rein. Ich bin allein dort hin. Und sie haben gesagt, nein, sorry, wir haben keinen Platz. Sie trinken Flat White, sie spazieren, sie tanzen auf der Straße. Und gleichzeitig ist eigentlich nichts, wie es vorher war, weil 3-4 Mal pro Tag geht der Luftalarm los, wo sagt, dass Bombenangriffe geflogen werden. Das habe ich selber erlebt.
Das, was ihr jetzt hier hört, das ist der Luftalarm. Der ertönt etwa 2 bis 3 Mal pro Tag, so jeden Tag. Während dem Luftalarm dürfen die Leute nicht in die Gebäude rein, also nicht in Lebensmittelläden oder irgendwelche Schalter. Und aus dem einfachen Grund, wie sie sich eigentlich müssten verstecken.
Ja, und niemand achtet mehr darauf, oder? Wenn der losgeht, darf niemand mehr in Gebäude reingehen. Also keine Lebensmittelläden oder sonst irgendwie Schalter oder so. Und die Leute stehen dann einfach vorne dran und warten 20 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden, bis der vorbei ist, dass sie wieder weiter posten können. Und gleichzeitig ist auch der Strand vermint, weil die ukrainische Armee dort Minenvergabe hat, zum falls die Russen über die Schwarzmeerküste angreifen, dass sie halt nicht durchkommen. Also kommen wir dort auch nicht hin. Und der Strom fällt mehrmals pro Tag aus. Auch das habe ich selber erlebt.
Ich bin jetzt unterwegs in Odessa und es ist wieder mal ein Licht ausgefallen. Alle Läden sind praktisch dunkel, außer ein paar wenige, die einen Generator haben und mehr oder weniger ein bisschen etwas beleuchten können. Das ist zum Beispiel hier ein
ukrainischen Apple Store, wo auch komplett dunkel ist. Und ich suche jetzt eigentlich etwas zu essen. Aber ich finde natürlich nichts, weil ohne Strom niemand kann kochen.
Ich bin jetzt hier in Odessa in meinem Hotel und vor etwa 5 Minuten ist einfach das Licht ausgegangen. Wir haben Stromausfall, schon zum zweiten Mal heute. Das ist normal, es passiert immer wieder, weil wahrscheinlich bei irgendwelchen Auseinandersetzungen, Bombardements, die zivile Infrastrukturen wie eben Stromzufuhr und so beschädigt worden sind. Entsprechend fällt eigentlich immer wieder der Strom aus. Man sieht, wenn ich jetzt aus dem Fenster raus schaue, sehe ich eigentlich gar nichts, weil die ganze Straße ist dunkel. Nur vereinzelt irgendwelche Leute, die in ihren Wohnungen mit den Handys rumleuchten und probieren irgendwie noch Kerzen oder so zu finden. Ja, und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass das irgendwann ein bisschen besser wird, weil ich habe keine Kerzen und gar nichts. Ja, wir sparen auf jeden Fall Strom hier in der Ukraine.
Abgesehen von diesen Stromausfall und vom Luftalarm und von diesen gesperrten Gebieten, wie viele Spuren hast du vom Krieg wahrgenommen sonst in der Stadt?
Also Odessa ist an sich in der Stadt nicht gross bombardiert worden oder nicht so gross wie vor Ort. Aber es hat doch ein paar Angriffe gegeben und ich war dann mit meinem Fotograf unterwegs gewesen und er hat mir die einzelnen Gebäude, die angegriffen worden sind, gezeigt. Und eins von der schlimmsten Angriffe war auf ein Wohnhaus, das eigentlich durchschlagen worden ist von einer Rakete. Das waren, glaube ich, so 3-4 Stück gewesen. Und dort sind 18 Menschen gestorben. Also mindestens 18. Es könnten auch mehr gewesen sein, bis zu 20. Da unterscheidet sich am X Zahlen. Auf jeden Fall sind wir dort hin und haben uns das Wohnhaus angeschaut. Und das Interessante war, dass das Wohnhaus praktisch komplett wieder aufgebaut war, zu dem Zeitpunkt, wo wir geschaut haben. Und das sind, sagen wir, im April, also es war im April, also kein halbes Jahr. Und wo wir dort gestanden sind, vor dem Wohnhaus, und das angeschaut haben, ist ein alter Mann auf uns zugekommen.
Я вообще знаю людей, которые это проектировали.
Да?
Да. Не, после аварии. И тоже архитектор, ну, Суханов, это занимался.
Er heißt eigentlich Hugh Minderhout, er ist Holländer, aber er nennt sich Adonis, weil er so lange auch noch in Griechenland gelebt hat und das war irgendwie sein Spitzname dann dort. Aber mittlerweile lebt er schon seit 30 Jahren in Odessa und ist jetzt gerade wieder zurückgekommen, auch auf Odessa, um die Stadt wieder aufzubauen.
Они звонили меня, когда...
Можете дальше?
Und wo wir dort gestanden sind, hat er dann sein Handy gezückt und uns Videos gezeigt davon, wie das ausgesehen hat, wo die Rakete eingeschlagen ist. Weil er wohnt nämlich genau in dem Haus, wo nicht von der Rakete getroffen worden ist, in 10 Metern nebenan. Also der hat unglaublich Glück gehabt. Und er hat uns dann erzählt, dass ein Kollege von ihm ihm die Videos geschickt hat, während er bei der Ferien in Griechenland war. Und er hat dann gefragt, bist du eigentlich du zuhause? Und zum Glück ist das nicht gewesen, weil sonst wäre es vielleicht nicht so gut.
In Galandia никто не ждет меня. Здесь у меня карьера, я еще молодой.
А сколько вам лет? Можно спросить?
68.
Die Gefahr, dass etwas passieren kann, ist also durchaus real. Wenn wir jetzt zurückgehen zu der Shanna Petrova, wie präsent ist für sie der Krieg?
Für sie ist er eigentlich überhaupt nicht präsent, weil ihr Leben spielt sich recht weit ab von schicken Restaurants und Flat Whites etc. Also sie hat da ganz klares Budget, wo sie akribisch genau einhält. Also wirklich, wenn sie das alte Brot nicht fertig gegessen hat, will sie kein neues Brot kaufen. Und darum merkt sie zunächst nichts von dem. Also wo ich bei ihr gehockt bin, hat sie aufs Fenster gezeigt, aufgemacht und gesagt, «Look, ist das etwas für dich Krieg? Es sieht doch alles ganz normal aus.»
An diesem Abend kommt dann auch noch ihr Sohn zu Besuch. Auch der lebt in Odessa. Was denkt er darüber, dass seine Mutter jetzt wieder zurück ist?
Ja, sie sind recht oft nicht gleicher Meinung. Das hat er mir auch von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, er versteht das psychologisch gesehen, dass das einen heimzieht, aber logisch gesehen versteht er das überhaupt nicht. Und dann hocken wir dort und es bricht ein bisschen wie so ein kleiner Disput zwischen den zwei aus, wo ich darf live miterleben
darf.
Fragt er sie, ja, also hast du denn dort ein Dach über dem Kopf? Hast du denn dort eine warme Mahlzeit? Was willst du denn da? Also du hast ja dort Sicherheit. Wieso willst du zurück? Quasi.
Die Frage die steht ja immer noch im Raum. Du hast irgendwie eben versucht, das herauszufinden. Du hast für das nicht nur bei der Jeanna Petrova nachgefragt, sondern du bist auch noch in eine benachbarte Stadt gereist, Mykolajew. Was ist dort los?
Mykolajew liegt 130 Kilometer von Odessa entfernt, also etwa gut anderthalb Stunden Autofahrt. Und diese Stadt wird zurzeit unglaublich bombardiert mit Raketenangriff und Artillerie. Mykolajew ist relativ umkämpft, weil sie eine von den drei Hafenstädten an der Schwarzmeerküste ist, neben Odessa und Cherson. Und seit Anfang Krieg sind in Mykolajew die Wasserleitungen zerbombt worden. Seitdem haben die kein Trinkwasser mehr. Also man muss sagen, in der Ukraine gibt es sowieso kein Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Aber das Wasser, das jetzt rauskommt, eignet sich nicht einmal mehr, um sich zu duschen. Also, sie haben ja gesagt, es eignet sich nur noch, um das WC zu spülen. Mhm. Das heisst, sie sind darauf angewiesen, dass jede Woche Volontäre und Hilfsorganisationen kommen und ihnen sauberes Trinkwasser verteilen, die Menschen, die noch dort geblieben sind.
Es ist also dort vieles zerstört in Mykolajew. Wieso hast du dort hinfahren?
Weil Mykolajew für die Russen strategisch sehr wichtig ist. Wenn Mykolajew fällt, so wie Cherson gefallen ist in den Händen der Russen, ist Odessa das nächste Angriffsziel. Das heisst, was in Mykolajew gerade passiert, könnte sehr gut auch die Zukunft von Odessa sein. Mhm. Und darum haben wir uns anschauen, wie ist die Situation vor Ort überhaupt und kann die Stadt sich überhaupt noch lange halten.
Es ist jetzt 7 Uhr morgens und wir sind auf dem Weg nach Mykolajew. Wir werden dort etwa 150 Tonnen Wasser an die Leute verteilen. Und ich weiss jetzt noch nicht, wie es sein wird, aber es ist gefährlich dort, weil Mykolajew in sehr näher Umgebung von der Front ist. Das heisst,
du hast eine Gruppe von Helfern begleitet dorthin. Was genau machen die dort?
Sie fahren jede Woche am Freitag 150 bis 170 Tonnen Trinkwasser hinterher auf Mykolajew und verteilen es an 3 oder 4, je nachdem das wechselt, Standort. Pro Ort reihen sich etwa 1'000 bis 3'000 Personen, stehen dort an, um entweder 12 bis 18 Trinkwasserliter zu bekommen. So.
Wir sind jetzt hier in Mykolajew, und zwar im gefährlichsten Punkt von Mykolajew, im Karabelny Rajon heisst der. Und da sind die meisten Explosionen bzw. die meisten Raketen, die abgehen, gehen eigentlich jetzt hier runter. Bisher haben wir noch nicht gehört.
Mhm. Du hast schon gesagt, Mykolajew ist im Moment gerade extrem umstritten. Wie ist es dir persönlich gegangen, um dort zu sein?
Es war sehr surreal gewesen. Das muss ich auch sagen, noch surrealer wie in Odessa, logischerweise. Wir hatten relativ Angst gehabt, um nicht bombardiert zu werden, weil pro Tag etwa 8 bis 10 Raketen in Mykolajew. Und weil die Raketen der Russen so ungenau sind, weißt du auch nicht, also sie zielen vielleicht auf etwas und es kommt 200 Meter nebendran runter. Und genau das haben wir erlebt, während wir dort waren. Nicht, dass es runtergefallen ist, aber in der Nacht, bevor wir dort hin sind, hat es recht starke Bombardements gegeben. Und an diesem Tag sind wir dann schauen, was dort zerstört worden ist.
Das, was ihr hier seht, ist der Angriff von heute Morgen auf ein Verwaltungsgebäude von Mykolajew. Es war einmal ein dreistöckiges Haus, also gestern. Verletzt ist niemand worden bei dem Angriff, nur eine Person. Ein bisschen verletzt, gestorben ist niemand.
Also es ist wahnsinnig viel kaputt in dieser Stadt Mykolajew. Wie viele Menschen leben noch dort?
Ursprünglich waren mal 500'000 in Mykolajew und geblieben sind noch etwa 60'000. Und man sieht gerade, wer hat bleiben wollte. Nämlich die alten Leute, die wirklich nichts mehr haben und die keinen Sinn sehen, um irgendwie noch wegzugehen, weil sie sagen, was soll ich dort? Niemand wartet auf mich dort. Dann bin ich lieber bei mir zu Hause, wo ich mich wohlfühle, wo es vielleicht gefährlich ist und jeden Tag könnte sterben, aber dafür weiss ich, dass ich zu Hause bin. Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Shanna Petrova, die du begleitet hast, ist das bei ihr ähnlich?
Ja, ich würde sagen, sie ist schon auch eine Person, die die Entwurzelung mehr fürchtet wie etwas anderes. Also sie sagt, sie hat schon Angst, dass irgendetwas passieren könnte, wie in Mykolaiv, dass sie das einholen könnte. Von dem haben alle Angst, aber sie hoffen einfach, dass es nicht passiert.
Mhm. Und dann nützt es nichts, wenn der Sohn und die Tochter sie versuchen umzustimmen.
Nein, ich glaube es nicht. Und ich glaube auch, es hat nicht so viel genützt, dass ihre Tochter ja am Schluss auch auf Odessa gekommen ist und mit uns unterwegs war. Weil die Tochter hat dann selber gesehen, dass in Odessa ein Leben doch noch möglich ist und hat dann eine Kehrtwende gemacht.
Das heisst?
Ja, sie findet jetzt, ja, das Leben ist möglich und jetzt kann sie quasi ihre Mutter besser zurückholen lassen. Und sie möchte selber in Odessa jetzt tätig werden und mit ihrem Fonds vor Ort mehr helfen. Also quasi, dass sie mit ihrer Mutter zurückkommen im Januar oder Februar.
Und was ist mit Shanna Petrova?
Ja, die wird im Januar oder Februar ebenfalls zurückgehen und dann wird sie dort bleiben. Für immer. Das mal.
Danke vielmals für das Gespräch und die Geschichte, Sascha.
Danke dir, Mirja.
Die ganze vierteilige Reportage die kann man natürlich auch noch nachlesen. Und es gibt dort auch noch ganz viel Videomaterial aus Odessa. Das alles verlinken wir im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe gerade mit Sascha Pritzko und Laura Bachmann und Vivien Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Die nächste Folge von uns, die hören ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.